ARD Sounds.
In Deutschland kann man Sex einfach kaufen. Soll das so bleiben? Und mehr noch, sollte Prostitution endlich ein ganz reguläres Gewerbe sein, wie jedes andere auch, mit gleichen Rechten und Pflichten, wie es einige selbstbestimmte, aktive und ehemalige Sexarbeiterinnen fordern?
Oder gibt es gar keine echte Selbstbestimmung in der Prostitution? Ist Prostitution immer Ausbeutung, immer Missbrauch und muss deswegen zurückgedrängt und verboten werden?
Diese Fragen sind in Deutschland nach wie vor nicht abschließend geklärt. Viele fordern eine neue Regulierung der Prostitution, aber auf welche Weise, darüber wird gestritten.
Und das auch bei uns in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit knapp 30 Jahren und diskutieren auch genauso lange schon aktuelle Themen miteinander. Denn wir sind beide gern gut informiert.
Nur halt selten einer Meinung. Auch nicht bei der Frage, wie wir es denn halten sollen mit dem Kaufen von Sex. Und weil das eine so große Debatte ist, mit so vielen Facetten, haben wir uns jetzt mal die ganze Folge Zeit genommen, um über dieses Thema zu sprechen.
Denn es berührt die großen Fragen. Kann Sexarbeit freiwillig sein? Bringen Verbote etwas? Und kann man Prostitution erlauben und trotzdem Kriminalität vermeiden?
Und die Frage, worum es bei der Regulierung von Prostitution eigentlich wirklich geht. Um den Schutz von Frauen? Um die Durchsetzung von Moralvorstellungen? Um den Kampf gegen Menschenhandel? Um Gleichberechtigung?
Prostitution, Sexarbeit und wie damit umgegangen werden soll. Das ist unser Thema in dieser Folge von 7 Tage wach. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann diskutiert doch gerne auch mit über die Kommentare, zum Beispiel in eurem Podcast-Player.
Und nehmt euch doch kurz die Zeit für eine Bewertung. Und hört uns doch auch mal bei ARD Sound.
Gute Idee. Also ja. Du hast ja. Manchmal kommst du auch so doch ganz fresche Sachen.
Warum nicht? Eigentlich wurde die Prostitution in Deutschland ja schon neu geregelt. Vor knapp 10 Jahren nämlich. Aber das halten einige für gescheitert und wollen was ganz anderes.
Und wir müssen es drastisch sagen. Deutschland, so hart es klingt, ist der Puff Europas.
Der Puff Europas. Im November 2025 hat sich Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin das Thema Prostitution in Deutschland vorgenommen und hat es so ausgedrückt.
Und ihr Vorwurf war, die Gesetze zur Prostitution sind so lasch hier, dass Deutschland eben zum Puff Europas geworden ist.
Und damit hat sich Klöckner an die Spitze derer gestellt, die mit den Gesetzen, wie sie sind, Schluss machen wollen und stattdessen ein Sexkaufverbot fordern, um im Bild zu bleiben, den Puff Europas zu schließen.
Diese Regelung, die gibt es schon in einigen Ländern, in Schweden seit gut 30 Jahren, Norwegen seit 2009, deshalb wird es auch nordisches Modell genannt. Ja. Kanada hat das auch und zuletzt haben Frankreich und Irland das eingeführt. Da ist also mit unterschiedlichen Regularien jeweils der Kauf von Sex aber eben verboten. Aber verfolgt und bestraft wird nicht die Person, die den Sex anbietet, sondern verfolgt und bestraft werden nur die Kunden.
In der Theorie jedenfalls. In der Praxis gehen die Meinungen auseinander, ob das wirklich der Fall ist.
Reden wir später drüber.
Ja, vielleicht halten wir erstmal kurz fest, wie denn die rechtliche Situation in Deutschland ist.
Okay, also Prostitution ist grundsätzlich legal, aber sie muss freiwillig sein und ist nur für Erwachsene, also ab 18. Es besteht eine Meldepflicht, also du musst deine Sexarbeit bei den Behörden melden. Dann gibt es bestimmte Auflagen, Beratungen, die du wahrnehmen musst, regelmäßig eine Ausweispflicht. Es herrscht Kondompflicht zum Beispiel.
Und Bordelle sind ja auch reguliert und haben auch Auflagen mit Sicherheitsvorkehrungen, die es da geben muss. Security vor Ort, Notknopf muss es geben auf
und,
den Zimmern.
Und die Inhaber dieser Bordelle, die dürfen keine Weisungen geben. Also die Idee ist, die Sexarbeiterinnen sind selbstständig und mieten sich da ein. Und die Kunden oder Freier werden eben nicht bestraft, sondern sind normale Kunden. Das ist so im Groben die aktuelle Lage.
Und dafür gibt es das geltende Gesetz, das Prostituiertenschutzgesetz, so heißt es, mit dem das eben reguliert und geregelt wird. Das Gesetz davor bis 2017 hieß übrigens einfach Prostituiertengesetz. Ja. Also man merkt schon, ne, was der Gesetzgeber offenbar erreichen wollte mit dieser Neuerung.
Und da will Klöckner ran und die Bundesgesundheitsministerin übrigens auch, Nina Wagen. Und die sind Befürworter von eben diesem sogenannten nordischen Modell, nämlich komplettes Verbot von käuflichem Sex.
Sexkaufverbot, genau.
Idee von diesem nordischen Modell ist, wie gerade schon angerissen, du verbietest eben Sexkauf, verfolgst aber nur die Kundenseite, also jetzt Strafverfolgung, mhm, und dann verschwindet nach und nach die Prostitution, weil ja, es eben verboten ist, weil man es halt nicht darf.
Wie bei Drogen zum Beispiel, ne? Die sind ja auch illegal und deswegen gibt es ja auch gar keine Drogen mehr.
Lass mal erstmal auf das nordische Modell nochmal gehen. In diesem NDR-Beitrag, den ich mir angeschaut habe, über das Sperrgebiet St. Georg in Hamburg, damals, da wurde das mal von der Frauenrechtlerin Astrid Mantei aufgedröselt, wie das funktioniert.
Das nordische Modell beinhaltet 4 Säulen. Das eine ist die Entkriminalisierung der Frauen, der in der Prostitution tätigen. Die zweite Säule ist die Freierbestrafung. Die dritte Säule sind Ausstiegshilfen. Und die vierte Säule ist Bildung und Präventionsarbeit.
Also das ist viel komplexer als jetzt einfach nur Verfolgung.
Aber warte mal, weil der Plan war doch aber eigentlich, das geltende Gesetz weiterzuentwickeln. Also das Prostituierten-Schutzgesetz nach einer Evaluation und mit Hilfe einer Expertenkommission weiterzuentwickeln. Aber Klöckner und die Gesundheitsministerin Waaken haben dann quergeschossen.
Wir haben es ja versucht mit der Legalisierung, wir haben es versucht mit dem Prostituierten-Schutzgesetz und es ist doch alles gescheitert. Und einen anderen Vorschlag als das nordische Modell gibt es nicht.
War bei einem Talk im Morgenmagazin letztes Jahr im November.
Naja. Aktuell arbeitet ja nun diese Kommission an Vorschlägen, wie man das geltende Gesetz tatsächlich ja verbessern kann.
Also das, was Prostitution bzw. Sexarbeit rechtlich absichern soll.
Ja, und gleichzeitig schwebt aber Klöckner und Waaken eben vor, das Gesetz abzuschaffen.
Ja, aber was ist denn das für eine sinnlose Aktion eigentlich? Eine Kommission arbeitet an der Verbesserung eines Gesetzes, die Teile der Regierung abschaffen wollen?
Also Waaken und die Befürworter vom nordischen Modell, die haben halt große Zweifel an diesem Bild, das entsteht aus der aktuellen Gesetzgebung. So ein Bild von einer selbstbestimmten Sexarbeiterin, das vermittelt, ich habe das im Griff, ich bestimme die Regeln in der Sexarbeit und brauche einfach nur einen besseren rechtlichen Rahmen für meinen Beruf. Das zweifeln die eben an.
So ungefähr formulieren das aber auch Sexarbeiterinnen selbst, die sagen, ja, dass die Leute von ihrer Arbeit überhaupt keine Idee haben.
Es gibt halt einfach, und das muss man sagen, keine wirkliche realistische Darstellung dessen, was in der Sexbranche passiert, wie vielfältig, wie variantenreich die ist. Und das sehen wir halt immer wieder. Es wird mit Fantasiezahlen um sich geworfen und dann kommen eben diese Forderungen, die eigentlich wirklich keiner Sexarbeiterin dieser Welt helfen können.
Christina Marleen ist das. Im Deutschlandfunk Kultur hat sie das erzählt, als die Debatte gerade mal wieder aufgeflammt war. Sexarbeiterin und Mitglied beim Bundesverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen ist Christina Marleen und die ist für eine rechtliche Gleichstellung der Sexarbeit mit anderen Gewerben und gegen ein Verbot, wie im nordischen Modell.
Ja, das ist halt irgendwie...
Sie kommt aus der Branche.
Ja, das ist halt das Bizarre an dieser Debatte, ne? Weil diese Darstellung wiederum von einer selbstbestimmten Sexarbeiterin, das hat eben nach Ansicht von SozialarbeiterInnen, von Vereinen, die Prostituierte betreuen, eben nichts mit der überwiegenden Realität zu tun. Also in großer Mehrheit, sagen die, sind die sehr jungen Frauen eben unfreiwillig in der Branche und die nennen die auch nicht Sexarbeiterinnen.
Ich sage Prostituierte, weil die Frauen, mit denen ich zu tun habe, das kommen ja zumeist aus Südosteuropa oder aus anderen Ländern und die begreifen ihre Prostitutionstätigkeit nicht als Arbeit, sondern sie begreifen sie als Notlösung, eine Situation, in die sie geraten sind, weil sie eben ein bestimmtes Unglück irgendwie verarbeiten mussten oder weil sie Geld brauchen oder weil sie unter großem Druck stehen. Mhm. Für sie ist das keine Berufswahl, sondern eben eine Notlösung, um eine Krise zu bewältigen.
So, das ist Sabine Constable. Sie ist Sozialarbeiterin in Stuttgart und hat den Verein Sisters gegründet, der beim Ausstieg aus der Prostitution helfen soll. Und das hat das hier im Deutschlandfunk Kultur gesagt. Andere Vereine und SozialarbeiterInnen stellen das aber ähnlich dar wie Sie. Also die sagen, die allermeisten Frauen sind nicht freiwillig in der Branche, sondern sind Opfer von Krisen und dann Opfer von Ausbeutung. Und das bestehende Gesetz, das Prostituierten-Schutzgesetz, schützt sie eben nicht. Und deswegen fordern diese Vereine und eben Waaken und Klöckner eben das Sexkaufverbot.
Wir müssen zwischendurch auch mal einmal ansprechen und klarstellen, ne, dass wir hier zwei Männer sind, die über Prostitution reden ja. und über sexuelle Ausbeutung von Frauen. Also wir nehmen uns nicht raus, darüber zu urteilen, welche Rechte und welche Maßnahmen für Betroffene ausreichend die richtigen sind. Wir diskutieren das sozusagen auf einer politischen
ja,
Ebene.
Ja, also wir diskutieren hier darüber, was Politik in der Vergangenheit für eine Lage geschaffen hat für die Prostitution in Deutschland, wie sich die nach dem Wunsch von einigen Politikerinnen und Politikern ändern soll, was Sexarbeiterinnen in der Öffentlichkeit dazu gesagt haben. Ja, und was Recherchen über legale und illegale ja. Prostitution eben nahelegen.
Ja, was dabei rauskommt, da habe ich jetzt schon eine Meinung zu und du auch. Also nur ist halt nicht dieselbe.
Ja.
Ist also die Frage, wie sieht sie denn jetzt aus, die Realität in der Sexarbeit oder beziehungsweise in der Prostitution? Ja.
Also wenn man sich auf die Zahlen beruft, so legal gemeldet, nach dem Willen des Prostituiertenschutzgesetzes sind etwas mehr als 30.000 Sexarbeiterinnen in Deutschland. Die sind dann teilweise tätig in den etwas mehr als 2.000 legalen Gewerbestätten. Mhm. So, aber wer sich das mit der tatsächlichen Situation vom Sexkauf mal anschaut und vergleicht, der kommt schnell zu dem Ergebnis, das Angebot ist ja viel, viel größer. Also Experten gehen davon aus, dass es weit mehr als 250.000 Prostituierte gibt, nicht nur 30.000 gemeldete, also Richtung 10-mal so viele.
Aber es gibt dazu wirklich absurd unterschiedliche Zahlen. Also wenn man sich darauf berufen will, wird man echt verrückt, weil da bei diesen Zahlen, die du findest, je nachdem wer die rausbringt, ist alles dabei von 90.000 bis hoch zu 800.000 Prostituierten in Deutschland. Also so was richtig Belastbares, mit dem ich jetzt in Front gehen könnte, habe ich nicht gefunden.
Und das zeigt ja schon, dass das bestehende Gesetz nicht greift. Also weil selbst wenn es nur, sag mal, die niedrigst angenommene Zahl von 90.000 sind, statt der gemeldeten 30.000, also die, dann heißt das ja immer noch, dass zwei Drittel der Prostituierten eben nicht unter dem Schutz dieses Gesetzes arbeiten.
Naja, die sind eben nicht gemeldet, was dann heißt, was da angeboten wird, ist nicht legal. Und deswegen fallen diese Angebote auch nicht unter den Schirm vom Prostituierten-Schutzgesetz. Das ist doch das Problem. Das heißt doch nicht, dass das Gesetz nicht funktioniert, sondern nur, dass man eben nicht Zwangsprostitution, Ausbeutung, Menschenhändler, illegale Zuhälterei damit erwischt. So, dafür gibt es das Strafrecht.
Aber die Frage muss man schon stellen, oder wozu ist denn dann ein Prostituierten-Schutzgesetz gut, wenn es gar nicht die tatsächlichen Prostituierten schützt? So. Also weil eine Recherche vom MDR aus dem Juni hat das auch nochmal deutlich gemacht, wie viel nicht gemeldete Prostitution es ganz offensichtlich gibt.
Ja.
Wo das sehr unwahrscheinlich ist, dass die Prostitution eben freiwillig abläuft. Die haben Online-Angebote überprüft, sind da ganz schnell auf Häuser gestoßen, die klar Bordelle waren, aber eben nicht angemeldet und höchstwahrscheinlich eben von Zuhältern betrieben.
Ja, aber das ist illegal. Das ist jetzt schon illegal. Also ich will jetzt nicht pedantisch sein, verstehe mich nicht falsch. Das ist ja natürlich... Das ist natürlich furchtbar und das ist nicht richtig, dass es die Situation so vieler Menschen nicht verbessert, das Gesetz. Ja, aber es ist doch kein Argument gegen die aktuelle Regelung, also gegen das Prostituierten-Schutzgesetz, weil das ja eben auch nur wirken kann für Menschen, die sich eben registrieren.
Ja, es gibt aber eben dann nach wie vor den Straßenstrich in Deutschland. Es gibt Wohnwagen, Lieferwagen, in denen die Frauen auf Matratzen mit Freiern Sex haben. Also da glaubt niemand, dass das würdevoll und selbstbestimmt passiert. Aber du kannst eben das nicht so leicht verhindern, weil Prostitution an sich eben durch dieses Gesetz erstmal legal ist. Also was bringt das Gesetz dann, weißt du?
Es gab ja eine ellenlange Studie dazu, was das bringt. Diese Evaluation im Auftrag der Bundesregierung, die hat der Jurist Tilman Bartsch geleitet. Und als die im vergangenen Jahr rausgekommen ist, hat er in einem Beitrag im Fernsehen bei Kontraste gesagt, ist besser als gedacht, das Gesetz.
Erwartet habe ich, dass es eigentlich einen totalen Verriss dieses Gesetzes geben muss. Und wir waren dann doch überrascht, dass es an verschiedenen Stellen, nicht an allen, dieses Gesetz hat tatsächlich Schwächen, aber dass es an verschiedenen Stellen doch die Wirkungen zeigt, die man sich davon erwartet hat.
Bessere Arbeitsbedingungen, mehr Kenntnisse der Sexarbeiterinnen über die eigenen Rechte, alles vorausgesetzt, dass die Personen sich auch tatsächlich anmelden. Und das ist in meinen Augen der Haken. Die Umsetzung ist der Haken, nicht das, was in dem Gesetz drinsteht.
Ja, allerdings muss man auch sagen, in der Studie gab es ja einiges an Kritik. Also die hätten zu wenig oder gar keine Aussteigerinnen befragt, die vielleicht mit Abstand, so mit einem viel klareren Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse zurückschauen. Dafür sind zu viele Freier zu Wort gekommen, nach Meinung der Kritiker, die alles schönreden. Und dann gab es parallel eben auch noch eine andere Studie. Also danach, nach dieser anderen Studie, haben die Länder mit einem nordischen Modell einen Rückgang verweisen können. Also die Sexkaufverbot eingeführt haben, können tatsächlich einen Rückgang vorweisen beim Menschenhandel. Das heißt, wenn es darum gehen soll, die Kriminalität rund um Prostitution zu bekämpfen, dann, nach dieser Studie, kann nur das Verbot Erfolge vorweisen, die liberale Gesetzgebung in Deutschland dagegen aber nicht.
Also was ich mitgenommen habe aus dem Blick in diese verschiedenen Studien ist, da gibt es offenbar noch zu wenige insgesamt, zu wenige Erkenntnisse. Es ist alles so widersprüchlich, weil die Sexarbeiterin Christina Marlene, die wir vorhin schon gehört hatten, für die ist die Wirksamkeit vom nordischen Modell überhaupt nicht belegt. Sie sagt im Gegenteil und verweist auf Erfahrungen aus den Ländern, wo das nordische Modell längst gilt.
Also jetzt auch sind ja die Modelle evaluiert in Frankreich und in Schweden. Mhm. Und es kommt immer wieder raus, also es ist natürlich keine wirksame Handhabe gegen Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung. Und die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeitenden, die in der Branche sind, und natürlich arbeiten wir weiter, das ist ja, es wird immer weitergehen, verschlechtern sich natürlich. Es ist eine höhere Gefährdung, es ist eine Abdrängung ins Dunkelfeld. Menschen müssen unter sehr, sehr unsicheren Bedingungen arbeiten. Und all das ist eben nicht der Fall, wenn Sexarbeit legal ist, weil es eine viel größere Rechtssicherheit gibt. Das Einzige, was Menschen in der Branche hilft, ist natürlich die Stärkung der Rechte und Angebote, die wirklich unterstützen und nicht einen Entzug der Existenzgrundlage.
Also, verstehst du? Umgekehrt wird eher ein Schuh daraus. Wenn das stimmt mit dem Puff Europas, dann liegt es daran, dass die Gesetzgebung in anderen Ländern so restriktiv ist, dass die Leute eben nach Deutschland ausweichen, um hier ohne Angst vor Strafverfolgung Sex kaufen zu können. Von Menschen, die das selbstbestimmt im Einklang mit dem Gesetz anbieten.
Also so ist das Ideal irgendwie gedacht, ne? Aber soll das jetzt auf einmal eine gute Sache sein, dass Deutschland der Puff Europas ist?
Wenn du das akzeptierst, was Christine Marlene da sagt, dass es weiter Sex gegen Bezahlung geben wird, immer, weil es das immer gegeben hat, ob es verboten ist oder nicht oder restriktiv gehandelt oder liberal, egal, es wird es immer geben und hat es immer gegeben, dann ja, dann kann das doch die bessere Lösung sein, dass der Puff Europas Regeln hat und gegebenenfalls sicher ist, anstatt dass es im Verborgenen unsicher und unter Zwang geschieht.
Ich glaube, das ist halt das Ding, ne? Das ist genau dieser Knackpunkt. Also, dass hier einfach von unterschiedlichen Welten ausgegangen wird. Also die Welt, die Christine Marlene beschreibt, das ist eine völlig andere Welt als die SozialarbeiterInnen wie Sabine Constable erlebt. Also sie sagt, solche Perspektiven wie die vom Verband, in dem Christine Marlene engagiert ist, also dem Berufsverband, das ist eine absolute Ausnahme, das ist eine privilegierte Minderheit sozusagen.
Naja, weil diese Frauen nur im Randsegment der Prostitutionsindustrie arbeiten. Also das sind Frauen, die zum größten Teil Prostitution im Nebenerwerb betreiben. Die sind also sozialversichert über eine andere Tätigkeit, nicht über ihre Prostitutionstätigkeit. Oder aber es sind Frauen, die selber Prostitutionsbetriebe haben. Und deren Lebenssituation ist eine komplett andere wie die einer 18-jährigen Rumänin, die aus einem Dorf nach Deutschland gekarrt wird, hier in ein Bordell gesteckt wird, nicht sozialversichert ist, nicht krankenversichert ist, die Sprache nicht kennt, keine Vorstellung davon hat, was ihr da geschieht.
Ja, völlig anders. Ja, absolut nachvollziehbar und verständlich, klar. Aber für diese beiden Welten der Sexarbeit kann man doch kein einheitliches Gesetz machen, oder? Also wie willst du da was machen, was da für alles gilt? Das sind ja völlig unterschiedliche Voraussetzungen.
Ja, die Frage ist halt,
und bei dem einen würden wir sagen, okay, ja, ist ja in Ordnung so. Und bei dem anderen würden wir sagen, das ist ja grausamster Menschenhandel, ja, das muss sofort unterbunden werden.
Die Frage ist halt, was hat Vorrang? Ne? Also muss man ein Gesetz so machen, dass es für selbstbestimmte Sexworkerinnen wie Christine Marlene funktioniert oder so, dass die vielen Frauen, von denen Sabine Constable erzählt, aus ihrer Situation rauskommen können?
Aber es muss doch beides irgendwie machbar sein. Also was die Sozialarbeiterin beschreibt, das ist ja Ausbeutung, das ist Menschenhandel, das ist illegal, das hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun, was die Sexarbeiterin Christine Marlene meint und wie sie arbeitet, ja, und wie sie eine sexuelle Dienstleistung, also, anbietet.
Ich glaube, der Verdacht ist eben, dass die rechtliche Situation in Deutschland eben dazu führt, das ist der Vorwurf, dass diese Ausbeutung eben quasi unter dem Mantel der Legalität irgendwie stattfindet. Die Frauen sind so unter Druck, so gefangen in der Situation, dass sie immer sagen würden, ich mache das freiwillig. So, wenn du die fragst, so, ich mache das freiwillig, und du kommst den Banden, die dann dahinter stecken, dann nicht bei, weil die sie
ja
schützen.
Aber wenn du jetzt die legalen Bordelle zumachst, dann wird die Situation von all den wieder schlechter, die auch da arbeiten und denen es, die bisher anständige Arbeitsbedingungen hatten. Also das macht es dann für alle wieder viel unsicherer. Ich verstehe nicht, was dadurch gewonnen wird, weil dann gibt es ja nicht mal für den meinetwegen kleinen Teil der angemeldeten Sexarbeiterinnen eine Security, die komische Leute draußen hält. Du hast diese Notrufknöpfe dann nicht, die in Bordellen vorgeschrieben sind. So. In diesem NDR-Beitrag da über das Sperrgebiet St. Georg in Hamburg, den habe ich auch gesehen. Da hat die Sozialarbeiterin Gudrun Greb auch genau das angesprochen. Hast du doch auch gesehen, weil eigentlich ist in dem Sperrgebiet Sexarbeit verboten. Das soll ein Schutzgebiet sein, ein Rückzugsraum für Frauen, die in der Prostitution arbeiten. Aber es halten sich nicht alle an das Verbot. Aus welchen Gründen auch immer, ist egal. Ja, es ist Tatsache, es halten sich nicht alle an das Verbot. Und die Beobachtung ist, in so einer Lage, wo ein Verbot eigentlich Prostituierte schützen soll, passiert das Gegenteil. Es wird für alle unsicherer.
Ein Kunde, der weiß, dass das, was er hier nachfragen will, offiziell strafbewehrt ist, der gibt den Druck an die weiter, die ein Angebot macht. Also wie kann ich damit umgehen, dass das, was ich anbiete, auch beim Kunden so ankommt und er dann nicht vielleicht auf die Idee kommt, Nachforderungen zu stellen oder über meine Grenzen zu gehen. Gerade in diesem Bereich des Verkaufs der sexuellen Dienstleistung muss ich sehr genau und sehr klar sein. Das kann ich aber nicht, wenn ich unter diesem Druck arbeite.
Und die Folge, es ist unsicherer geworden. Also wenn Sexkauf im Verbotenen passiert, warum auch immer, dann sind Prostituierte gefährdet, weil der Kunde den Spieß umdreht nach dem Motto, du bist schuld, wenn ich erwischt werde. Also, wenn so viele Leute beobachten, dass generelle Verbote es nicht besser machen für Sexarbeiterinnen, warum kommt man dann immer wieder doch mit diesen Verboten, anstatt mit den bestehenden Gesetzen, die zu verfolgen, die ja diese Ausbeutung und den Menschenhandel und Zuhälterei betreiben? Ja. Das ist doch irgendwie, also denken die Leute, die diese Verbote fordern, wirklich an die größtenteils Frauen, die davon betroffen sind.
Ja, also wenn die liberale rechtliche Lage hier dazu führen würde, dass am laufenden Band erfolgreiche Ermittlungen gegen Menschenhändler, gegen Zuhälter, gegen das organisierte Verbrechen geführt werden und Straftäter in den Knast wandern, dann wäre das ja super, ist aber eben nicht der Fall. Anders Norwegen, da ist der Markt für den internationalen Menschenhandel und Zuhälterei eben schwieriger geworden durch die Gesetze.
Ja, wie gesagt, es sind einfach völlig unterschiedliche Interessen. Die einen wollen ihre Sexarbeit anerkannt sehen und dafür ein Gesetz, das ihnen die gleichen Rechte und Pflichten gibt wie alle anderen Freiberufler oder Gewerbetreibenden auch. Völlig nachvollziehbar und verständlich. Und die anderen wollen ein Gesetz, das die Zuhälterei und die sexuelle Ausbeutung und so weiter unmöglich macht in Deutschland. Und es scheint irgendwie nicht zusammenzugehen, obwohl beides richtig ist.
Du kannst doch als Gesellschaft trotzdem sagen, dass du gewisse Geschäfte eben einfach nicht erlaubst. Also das Geschäft mit bestimmten Drogen nicht, obwohl Erwachsene das vielleicht selbst entscheiden könnten, was gut für sie ist.
Ja, ich würde auch zu Recht die weitere Legalisierung von Drogen diskutiert. Mit Cannabis haben wir sie ja inzwischen auch.
Ja, aber also du weißt doch, was ich meine. Also so, und so geht das beim Geschäft mit Sex doch auch. Also das wollen wir in dieser Gesellschaft nicht. Und deshalb unterbinden wir das, auch wenn es unter Umständen völlig souverän und einvernehmlich praktiziert werden kann. Weil wir sagen, die Gefahr des Missbrauchs ist zu hoch.
Entschuldigung, aber dann drehen wir uns im Kreis. Weil das bedeutet dann auch immer, es wird kriminalisiert. Eine Praxis, die von nicht wenigen Menschen auf beiden Seiten des Geschäfts einvernehmlich, sicher und wie vereinbart miteinander gehandhabt wird, die macht man dann illegal, also die illegalisiert man und treibt damit Teile dieser Leute ins Verborgene. Und das ist doch völlig klar, wenn das verboten wird, dann wird es heimlich passieren. Also nicht in dem Umfang vielleicht, ja, aber es wird Prostitution weitergeben und das aber unter schlechteren Voraussetzungen.
Aber
also
jetzt mal grundsätzlich,
auch am Ende meiner Argumentation
darf,
jetzt
aber grundsätzlich
gesagt,
darf eine Gesellschaft das eigentlich akzeptieren, also dass Sex eine Dienstleistung ist? Macht man sich da nicht generell einfach was vor?
Inwiefern?
Es gibt doch diese bekannte Aussteigerin Huschke Mau, die war auch in vielen Medienberichten und immer mal wieder zu Gast, auch mit einem Buch, das sie rausgebracht hat mit so einem Rückblick auf ihre Zeit als Prostituierte. Und die sagt darin in diesem Buch, es gibt gar keine Prostitution auf Augenhöhe. Prostitution ist immer Missbrauch, es ist geduldeter Missbrauch.
Ja, da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Welten. Wenn man dem folgt, dann erzählt Christine Marlenen ja auch Quatsch. Also dann weiß nicht, da müsste man unterstellen, dass die sich selber was vormacht, wenn sie sagt, sie geht da selbstbestimmt ihrer Tätigkeit nach.
Ja, oder man macht eben, also die Gesellschaft entscheidet eben nüchtern mit Blick auf die Zahlen, dass es dann eben beide Welten nicht geben kann. Wenn es die eine oder die andere, also ohne die andere nicht geben kann, weißt du? So, ich muss noch mal ein Zitat von der Sozialarbeiterin Sabine Constable bringen dazu, weil die sagt, allein der Blick in den Markt, wenn du online guckst, oder wenn du guckst, was angeboten wird an Sex, das zeigt schon, wie die Prostitution in Deutschland aussieht, weil die Nachfrage das Angebot steuert.
Und wenn die Nachfrage nach jung ist und nach unwissend und nach gefügig irgendwie, dann wird genau das geliefert. Das ist ja auch der Grund, weshalb so wenig ältere Frauen in der Prostitution sind, weil die Nachfrage eben nicht nach einer selbstbestimmten, eigenverantwortlich handelnden, einer selbstbewussten älteren Prostituierte ist, sondern eben nach jungen Mädchen, die nicht wissen, was ihnen geschieht und die natürlich viel einfacher von den Sexkäufern zu dirigieren sind.
Ja, soll es nicht geben. Nur, ich bleib dabei. Also die Frage ist, ob ein Verbot von Sexkauf dieses Versprechen einlöst, dass dieser Markt dann abgeschafft wird. Oder ob es nicht genau so kommen würde, wie auch viele sagen, dass es das alles immer noch gibt und dann aber nur noch das und keine sicherere Alternative mehr.
Also nach allem, was ich so gelesen und mir angehört und angeschaut habe, ich glaube irgendwie, man kann allen, die sich da öffentlich zu Wort melden, bei dem Thema wirklich... Also ich habe am Ende bin da gelandet, dass ich irgendwie denke, ich unterstelle denen aufrichtige Motive. Nur irgendwie sehe ich nicht, wie das alles zusammenkommen soll.
Nein, ja, wie soll das alles zusammenkommen?
Weil ich kann nachvollziehen, warum sich Leute für das nordische Modell einsetzen. Ich kann verstehen, warum manche sagen, es gibt keine einvernehmliche Prostitution. Aber genauso nehme ich es den Frauen ab, die von sich sagen, ich mache das freiwillig und selbstbestimmt. Also nach allem, was wir hier besprochen haben, habe ich auch den Eindruck, ein Verbot beendet weder die Prostitution selbst noch die Ausbeutung von Frauen noch die Gewalt gegen sie.
So. Ja, natürlich. Verstehe ich genau, was du meinst. Also ich glaube, es fehlt so oder so, also egal welches Recht gilt, es fehlt einfach an einem effektiven Vorgehen gegen all diese Formen der Ausbeutung. Also in der perfekten Welt wäre es doch so, dass die Frauen, von denen wir annehmen müssen, dass sie selbstbestimmte Sexarbeit anbieten, das auch tun können und gleichzeitig aber diese Freiheit nicht von Ausbeutern ausgenutzt werden kann. Also die ja fast immer Männer sind.
Wäre es in der perfekten Welt nicht eigentlich auch so, dass niemand überhaupt auf die Idee kommen würde, Sex mit Geld zu kaufen?
Ja, in der perfekten Welt, in meiner, gäbe es überhaupt gar keinen Anlass, irgendwas mit Geld kaufen zu müssen. Aber so perfekt meinen wir jetzt nicht, oder? So, aber ich meine, die Frage ist natürlich doch über allem dann, warum gibt es diesen Markt? Warum gibt es diesen Markt? Weil zu, weiß ich nicht wie viel, aber fast 100% Männer Sex mit überwiegend Frauen haben wollen, den sie entweder ohne Geld nicht bekommen oder wo sie das zusätzlich reizt, das zu kaufen oder wie auch immer. Es sind Männer, die Frauen kaufen. Also da muss man doch auch bei dem Problem noch größer ansetzen.
Ja, wie soll man das überhaupt gerecht und fair regeln? Kann man das nicht einfach nur unterbinden?
Wie geht es denn rechtlich weiter eigentlich?
Naja, also diese Expertenkommission, die das Prostituiertenschutzgesetz evaluieren soll und Vorschläge entwickeln soll, soll bis Ende dieses Jahres erste Ergebnisse vorlegen von ihrer erneuten Bewertung. Mhm. Und dann soll es im nächsten Jahr dazu Empfehlungen geben.
Okay, also es ist bis dahin kein neues Gesetz zu erwarten oder auch keine Gesetzesreform.
Nee, aber auf der Grundlage von diesen Empfehlungen, die Kommission dann 2027 abgibt, soll ein neues oder überarbeitetes Gesetz kommen.
Okay. Huch, Gottes Willen. Das ist...
Was da so schnauft, meinst du?
Ja, alles zusammen.
Das ist ein Orca.
Na klar. Also doch Gewalt am Ende. Killerwal. Gewalt. Oder was willst du damit sagen?
Nein, pass auf, die Orcas. Pass auf, die
Orcas. Ich bin jetzt langsam ein bisschen genervt von deinen Tiergleichnissen immer.
Die leben nämlich in matriarchalen Strukturen.
Die Orcas?
Ja.
Also die Frauen haben den Hut auf.
Wäre das nicht mal eine Lösung?
Ja, das wäre sowieso die Lösung, wenn du mich fragst.
Da ist das so, Großmutter ist Boss. Weiß alles, kennt jeden im Meer und regelt einfach.
Ja.
Die Söhne bleiben bei Mama, nur für Paarung kurz mal rüber zu einer anderen Familie und dann wieder ab nach Hause.
Okay, also irgendwer muss aber immer Boss oder Bossin sein, ja?
Also bei den Orcas auf jeden Fall. Wären aber, wenn wir Orcas wären, wären das nicht wir.
Wir wären das mit Sicherheit nicht.
Nee.
Wir wären irgendwelche, die am Rand schwimmen und das kommentieren, was die da machen.
Ja, so ungefähr. Tschüss.
Tschüss. Thank you.
Boah. Das Matriarchat, ja, warum nicht? Ich würde es anklicken. Schlimmer kann es ja nicht werden. Nee, mal ohne Quatsch. Schlimmer kann es ja nicht werden. Hast du mitbekommen mit dem Batman von Mexiko?
Batman von Mexiko?
Ist nee, geil. Was hat der gemacht? Ist schon eine Weile her, aber ich habe das jetzt erst gelesen. Das sind mehrere Bilder aufgetaucht aus Mexiko in den sozialen Medien, die echt rumgegangen sind. So. Immer junge Typen drauf auf diesen Bildern, wie sie an einen Laternenmast gefesselt sind. Mit Klebeband. Also Klebeband einmal drumherum um den Laternenmast, die Typen da dran geklebt und gefesselt, dann Foto gemacht von denen und hochgeladen. So sieht echt finster aus. So. Pass auf, fragt sich natürlich, was soll das? Stellt sich raus, alle diese Männer auf den Fotos, die mit Klebeband an den Laternenpfähle geklebt sind, sind Motorraddiebe. Und in dieser Stadt, wo diese Fotos hingen, Lagos de Moreno, da hatte das die Polizei überhaupt nicht im Griff mit diesen geklauten Motorrädern. Oder hat einfach nichts gemacht, keine Ahnung. Die Leute waren auf jeden Fall mega frustriert, ständig werden Motorräder geklaut, keiner macht was. Und dann ist einer los und ist in Selbstjustiz losgegangen, hat die Diebe überrascht, offenbar, hat die überwältigt und hat die an den nächsten Laternenmast geklebt und dann fotografiert und die Fotos hochgeladen.
Und das ist der Batman von...
Hat denen noch Dieb auf die Stirn geschrieben und dazu wohl noch Zettel angeklebt, wo er draufgeschrieben hat, was die jeweils gemacht haben. So. Und dafür hat er dann eben diesen Spitznamen Batman von Lagos de Moreno bekommen. Hatte auch der Tagesspiegel hatte da auch drüber geschrieben. So. Also ist bis nach Deutschland gekommen. So. Die Öffentlichkeit hat ihn total abgefeiert da in Mexiko. Die Polizei eher nicht. Und die sind dann in die Gänge gekommen, haben nach dem gefahndet und haben schon gemeldet, dass sie jetzt erste Spuren haben und so und dem Täter dicht auf den Fersen sind und alles.
Na klar, kannst du nicht machen.
Aber praktisch eigentlich für die Polizei, weil die können dem ja noch ein bisschen folgen und dann können sie ja in seinem Fahrwasser gleich die Motorraddiebe einsacken und dann ihn für was auch immer seine Straftat dann ist auch noch belangt.
Ja. Klar.
Der Batman.
Dann können ja auch dieses Batman-Zeichen von Mexiko auf den Mond machen da.
Ja, ja. Mit Klebeband. Also wenn du demnächst irgendwo an der Laterne, dann musst du dich mal fragen, warum.
Nee, wenn ich weiß, dass es den gibt, dann mache ich das nicht mehr mit dem Motorrad.
Ja, das Äquivalent bei uns dazu ist der Anzeigenhauptmeister. Oder wie der hieß. Ich bin
kein Klebeband.
Nee. So. Klebebandschutzgesetz. Bis gleich.